was geschieht, wenn ich den Provider wechsle? Welche Daten werden jetzt verarbeitet, welche personenbezogenen Daten, dass das datenschutzkonform ist auf der einen Seite, aber immer noch den Geschäftszweck auch erreicht?
Willkommen bei Cybersecurity ist Chefsache, dem Podcast, der die digitale Welt auf den Prüfstand stellt. Cyberattacken nehmen rasant zu und Daten sind das wertvollste Gut der modernen Welt. Doch wie schützen wir, was uns am wichtigsten ist? Mit den neuesten Erkenntnissen, effektiven Strategien und praxisnahen Tipps zeigen wir, wie der digitale Raum sicherer gestaltet werden kann. Denn eines ist klar, Sicherheit ist nicht verhandelbar. Sie ist Chefsache.
Willkommen zu einer neuen Folge Cybersecurity ist Chefsache. Heute zu Besuch im Podcast die Speerspitze des Datenschutzes, Roland Knob. Datenschutzbeauftragter bei Juniper, einem Energieversorgungsunternehmen der kritischen Infrastruktur. Roland, es freut mich sehr, dass du heute dabei bist. Wir wollen nämlich heute zu einem ganz besonderen Thema sprechen, was in den vergangenen Tagen, Wochen auch stark diskutiert wurde, nämlich Datensouveränität. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, erstmal herzlich willkommen und vielleicht magst du ein paar Worte zu dir sagen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo zusammen, Ann-Kathrin, Nico. Ja, mein Name ist Roland Knob, zu meiner Person. Ich bin 55 Jahre alt, bin seit mehreren Jahren im Datenschutz tätig. Ich habe ursprünglich einen technischen Hintergrund, Diplom-Wirtschaftsingenieur und Master of Laws noch hinten dran gehängt und sehe für mich darin eine gute Kombination, gerade für den Datenschutz, eben juristisch, aber auch vor allem technisch-organisatorisch gesehen. Und bin seit Oktober 2020 bei Juniper angestellt als Interner, war zuvor Externer dort ein Jahr und bin in schwerpunktmäßig technischen Datenschutz, aber halt eben auch Vertragsprüfung und alles, was im Datenschutz mit zu tun hat, ob Datenschutzverletzungen oder generelle Beratungen. Bin dort tätig, wohne selbst in Lüdenscheid und schönen Dank für eure Einladung zu diesem Podcast.
Lüdenscheid ja auch sehr berühmt für die Verkehrssituation.
Ja, wir hatten die Rahmedetalbrücke, das Problem vier Jahre lang. Und Dezember 21 fing es an mit der Sperrung. Und letztes Jahr im Dezember, Mitte Dezember, wurde sie dann zum Teil geöffnet wieder und wurde neu gebaut. Und aus dem Loriowitz mit Herr Müller-Lüdenscheid. Da sind wir auch bekannt für.
So, Roland, dann interessiert uns das natürlich auch erstmal vielleicht grundsätzlich. Wir kommen ja später noch zum Thema Datensouveränität, aber vielleicht so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, was dich jetzt aktuell so am meisten beschäftigt, einfach als Datenschützer von aus so einem großen Unternehmen.
Ja, das ist so. Also wir haben einmal ein sogenanntes Kerndatenschutzteam bei Juniper. Juniper ist, wie du schon genau gesagt hattest, Energieversorger. Wir haben ungefähr 7.500 Mitarbeiter und Beschäftigte. Ja, und da ist es so, dass ich jetzt speziell in dem Kerndatenschutzteam auch noch die Rolle eines Datenschutzbeauftragten für verschiedene Gesellschaften habe. Insbesondere der IT-Gesellschaft, die Juniper IT GmbH, ist als verantwortliche Stelle sozusagen der Provider für IT-Dienstleistungen der gesamten Juniper-Gruppe. Und da ist halt eben, was wir hauptsächlich dort haben, ist M365 von Microsoft, M365. Wir haben also auch unsere gesamte IT-Infrastruktur mit der Datenhaltung in der M365 Cloud und lokalisiert in Amsterdam und als Update noch dann als Backup Dublin. Und wir haben als weiteren großen strategischen Partner SAP. Wir haben also auch SAP-Anwendungen bei uns und in verschiedenen Gesellschaften. Ja, und dann auch Dienstleister wie Telekom und auch dann indische Dienstleister wie Wipro, DXC und so weiter.
Was bedeutet denn für dich aktuell das Thema digitale Souveränität persönlich? Weil wir reden ja ganz häufig darüber, Ann-Kathrin hat es ja auch schon gesagt, das ist ein Thema, was gerade heiß diskutiert wird. Aber was ist für dich persönlich digitale Souveränität?
Ja, also für mich persönlich ist digitale Souveränität, also eigentlich in zweierlei Hinsicht. Einmal die IT-Infrastruktur als Souveränität, wo wir also völlig dann auch unabhängig sind von einem bestimmten Dienstleister, Hardware-Ausrüster oder wo wir dann auch sagen können, wir haben eine IT-Infrastruktur, die jetzt auch von verschiedenen Providern, auch von gewünschten Providern in gewünschten Ländern gewartet, supported werden und zur Verfügung gestellt werden. Und dann die Datenhaltung selbst, die Datensouveränität, da ist es wichtig für mich, dass die Daten auch, ja, ich sag jetzt mal, mir gehören oder dem Unternehmen, die Unternehmensdaten gehören. Wo also zwar in der heutigen Zeit ist es wichtig, man kann nicht alles selbst zur Verfügung stellen oder selbst erstellen oder vorhalten, aber dass dann eben die Auswahl der Dienstleister so gut ist, dass die Dienstleister einem das nicht nur das Gefühl geben, auch vertraglich abgesichert, man hat die Hoheit über die Daten, sondern das auch wirklich ausgelebt werden kann. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Provider nicht mehr zusammenarbeiten möchte, aus welchen Gründen auch immer, diese Daten habe und jemandem anders zur Verfügung stellen kann, um dort mit dem Dienstleister weiterarbeiten zu können. Also wirklich diese Unabhängigkeit, sowohl vertraglich als auch technisch und egal an welchem Ort, egal mit welchen Dienstleistern.
Jetzt gibt es ja viele Unternehmen oder auch gerade zum Beispiel mein Heimatland, nämlich Schleswig-Holstein, was ja sich gerne digital souverän aufstellen möchte, indem es nämlich Microsoft rausschmeißt und Open Source verwendet. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass ihr Microsoft verwendet. Wie passt das denn zusammen?
Ja, das ist so. Wir haben bei uns eine sehr komplexe IT-Infrastruktur und die ist also so gewachsen, Juniper selbst ist aus E.ON entstanden und da wurde dann auch vieles an IT-Infrastruktur von der Planung her und von den Assets und so weiter mehr übernommen. Und wo also Microsoft immer der 1A-Lieferant gewesen ist. Und das ist auch unsere IT-Strategie, Microsoft First, weil aufgrund dieser komplexen IT-Infrastruktur ist oder auch überhaupt mit den Applikationen gibt es auch erfahrungsgemäß Schwierigkeiten zu Schnittstellen verschiedener Hersteller. Und da Microsoft immer mehr und mehr in den Jahren an eigenen Programmen zur Verfügung stellt, ich sage jetzt mal als Beispiel, das Einfachste war früher ja immer das Office-Paket, Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Mittlerweile ist das ja schon sehr stark angewachsen mit Power-Plattform für eigene Programmierungen, für Power-Apps und auch für zum Beispiel Teams als Kommunikationsplattform und Kollaborationsplattform, wo also dann auch zu Teams noch Add-ins hinzugefügt werden können, eigene Applikationen wie zum Beispiel. Wir haben eins, das sogenannte Ambassador Building. Damit kann man dann die bei uns in den Büros die Arbeitsplätze buchen, die Desks oder auch Konferenzräume. Und das ist alles unter einem Anbieter und einer Plattform installiert. Und das ist dann auch für die IT gut zu warten, weil natürlich, wenn man jetzt wieder ein extra Programm dafür nehmen würde von einem anderen Hersteller, muss man halt immer gucken, ob das dann auch wirklich in unsere Struktur passt. Und wir haben aber auch bei uns in bestimmten Legaleinheiten, das heißt also eigenständigen Gesellschaften, GmbHs, haben wir auch je nach Anwendung auch Open Source Programme. Sei es in der Programmierung mit Entwicklerumgebungen oder wo man halt eben dann offen ist, je nach Anwendung und Anforderungsbereich. Ne? Und wir haben mit Microsoft allerdings so ein gutes Verhältnis schon seit Jahren, dass zum Beispiel die Verträge, Master Service Agreement oder auch den Auftragsverarbeitungsvertrag, der sehr umfangreich ist für die Applikation und für den Tenant, M365-Tenant, dass also auch schon individuelle Absprachen von unserer Seite aus, wie wir mitteilen, Microsoft, auch übernommen werden. Und das heißt, es ist schon ein gegenseitiges, starkes Vertrauensverhältnis da, auch Vertragsänderungen durchzuführen. Und im Open-Source-Bereich ist das manchmal schwierig, dass es dort keinen einheitlichen Hersteller gibt, der uns die Möglichkeit eines Vertrages auch bringt. Und für manche Applikationen, wenn also personenbezogene Daten verarbeitet werden, irgendwo, wenn eine Open-Source-Anwendung gehostet ist bei jemandem und der ist nicht gewerblich tätig, ist es dann auch so gut wie unmöglich, einen Auftragsverarbeitungsvertrag zu bekommen, dass wir eine Absicherung haben, schon gegenüber den Aufsichtsbehörden, aber auch im Vertragsbereich, dass Daten uns gehören und bei uns auch bleiben und auch Audit-Möglichkeiten bestehen und so weiter.
Ja. Also ich muss auch sagen, das ganze Thema Datensouveränität, du hast das eigentlich sehr schön schon getrennt. Es wird ja immer pauschalisiert, ähnlich wie wir das auch mit anderen Begriffen in der Vergangenheit hatten. Digitalisierung war irgendwie alles und nichts. Zero Trust war auch alles und nichts. Und so ähnlich ist es jetzt auch ein bisschen bei der Datensouveränität. Hier wird oftmals ja doch schon ein bisschen gleichgesetzt. Alles, was irgendwie in Europa gehostet wird und alles, was Open Source ist, also keine Blackbox, wie sie oftmals, also Microsoft wird ja oftmals als Blackbox bezeichnet, weil die eben auch nicht alles preisgeben. Man kann den Quellcode nicht in dem Sinne einsehen, dass das mit Datensouveränität gleichgesetzt wird. Aber ich finde, du hast es an der Stelle auch sehr schön getrennt. Es geht, zumindest wenn ich dich richtig verstanden habe, am Ende darum, auch die Macht über die Daten, also die Datenhoheit zu behalten und nicht um einen reinen Hosting-Ort der Daten beispielsweise. Ne?
Genau. Richtig. Das ist auch immer eine entscheidende Frage ein entscheidender Punkt in vertraglichen Absprachen. Was geschieht, wenn ich den Provider wechsle, wenn ich den Hoster wechsle? Ich muss von vornherein schon vertraglich festlegen, dass die Daten mir gehören oder dem Unternehmen gehören und b, jederzeit dann auch die Daten übertragen werden können an einen neuen Hoster. Ich sage jetzt mal, so im kleinen Rahmen, wenn wir jetzt zum Beispiel 1&1 oder IONOS als Hoster hätten und würden jetzt ich weiß nicht, was es da noch für Hoster gibt, sagen wir Stratos. Und ich würde jetzt die Daten dann zu Stratos überbringen wollen, weil ich dort einen besseren Service erhalte oder einen günstigeren, egal. Muss schon von vornherein in der Planung und dann hinterher auch in der Vertragsverhandlung so ein Fall festgelegt sein, damit man da kein Nachhinein Theater bekommt. Wir wollen wechseln, aber wir können nicht, weil die Herausgabe der Daten nicht erfolgt. Und genauso ist es zum Beispiel im Insolvenzfall. Das ist ja auch so etwas, was man nicht vergessen darf. Wenn ein Hoster insolvent gehen sollte, müssen wir ja die Möglichkeit haben, auf die Daten zugreifen zu können, um schnellstens diese Daten dann auch woanders unterbringen zu können, um die Business Continuity zu gewährleisten. Und genauso ist es bei Streitigkeiten im finanziellen Bereich, wenn zum Beispiel der Hoster seiner vertraglichen Pflicht nicht vollumfänglich nachkommt und es dort Probleme gibt, dann klammern wir auch immer aus ein Zurückbehaltungsrecht der personenbezogene Daten oder der Daten insgesamt bei dem Hoster, damit nicht hinterher wir unter Druck gesetzt werden können, weil die Daten, das ist ja das Essentielle für ein Unternehmen, um damit arbeiten zu können.
Ich könnte jetzt noch mal einen anderen Aspekt mit reinbringen. Erstmal stimme ich natürlich Ann-Kathrin vollkommen zu. Wenn wir aber mal die Diskussion anschauen, die gerade auf politischer Ebene geführt wird, da ist es ja ganz häufig so, Europa first, wir müssen eigene Hyperscaler aufbauen oder wir müssen eigene Rechenzentren aufbauen, wir müssen gucken, dass wir uns im Bereich KI nicht abhängen und so weiter und so fort. Wie begegnest du denn jetzt, ich sag mal, auch vielleicht den Fragen auch von Vorständen und auch von anderen Leuten, wenn es darum geht, was passiert denn, wenn jetzt plötzlich drüben ein gewisser Herr entscheidet, ich kapp jetzt mal die Kabel, so nach dem Motto, ganz plakativ gesagt, und dann seht mal zu, was ihr in Europa macht. Das ist ja auch eine große Angst, die bei vielen Leuten mitschwebt.
Ja, das ist ganz richtig, Nico, und zwar haben wir schon als der neue Präsident in Amerika dann an die Regierung kam und im Laufe der Zeit Unsicherheiten auftaten, haben wir auch schon auch vor Jahren uns abgesichert. Zum Beispiel, es gibt ja dieses Transferabkommen zwischen EU und US, dass also der personenbezogene Datentransfer über ein Abkommen abgesichert ist, so legitimiert worden ist. Das haben wir zwar für uns mit hilfsweise angenommen, aber wir haben immer noch first die Standardvertragsklauselverträge, um uns da abzusichern, wenn so ein Abkommen plötzlich aufgekündigt wird oder es wird so abgeändert, dass die EU-Kommission sagt, nee, also da können wir gar nicht mehr mit arbeiten. Der personenbezogene Datentransfer kann damit nicht mehr legitimiert werden. Haben wir immer noch die Standardvertragsklauselverträge, die immer greifen sollten. Allerdings kann es dann auch im Ausnahmefall passieren, dass so eine Klausel eventuell im Vertrag dann nicht mehr wirksam ist. Das ist aber ein geringeres Risiko. Das muss man einfach dann auch akzeptieren in dem Moment. Das Abkommen ist dann schwerwiegender, wenn es aufgekündigt werden sollte. Und deswegen haben wir uns da also abgesichert mit speziellen Vertragskonstrukten, die auch legitimiert sind. Das nächste ist ganz genau, wir haben ja nun mal halt eben auch in Amerika zum Beispiel die Geheimdienste auf die Daten zugreifen können. Jetzt auch durch ist herausgekommen im letzten Jahr, das war ganz spannend, dass auch im europäischen Raum amerikanische Geheimdienste Zugriff zu gewähren sind auf die Daten und was natürlich einen Aufruhr mitgebracht hat. Letztendlich, ich sage immer, man muss einen Tod sterben. Entweder habe ich die Daten, ich sage jetzt mal als Beispiel bei Microsoft. Microsoft bietet neue Dienste erstmal nur in Amerika an. Es wird nicht alles sofort in die Europa-Cloud überbracht. Und wir hatten damals mal zum Beispiel die Funktion, die Diktierfunktion vor Jahren, die nur lokal in Amerika angeboten wurde. Die hatten wir dann auch testweise genutzt. Und hinterher, als sie dann auch von mehr Kunden angenommen wurde, wurde diese dann auch in Europa ausgerollt. Und dann wurde dann auch gleich von den IT-Admins das so eingestellt, dass also nur noch der Datenverkehr innerhalb Europa ist, nicht mehr nach Amerika. Und die Gefahr besteht natürlich, wenn es jetzt wichtige Dienste oder Security-Dienste eventuell sind, die auch nur in Amerika angeboten werden, da hätten wir dann ein Problem. Deswegen haben wir auch noch im Sicherheitsbereich andere Anbieter, die teilweise in Amerika sind, aber nicht Microsoft-lastig sind. Oder wir haben auch Anbieter in Deutschland, die unsere, sag ich mal, Logdateien, Protokolldateien überprüfen, hosten, weil wir für uns erkannt haben, wir dürfen nicht abhängig sein von Amerika. Und das ist halt auch vertraglich zwar in vielerlei Hinsicht mit Microsoft und anderen Anbietern geregelt, aber ich sag mal so, was vertraglich geregelt ist, sollte, wenn möglich, auch technisch geregelt sein, damit wir immer noch die Hoheit darüber haben, über Entscheidungen in Bezug auf die Daten und Datenwege. Ist manchmal aber dann schwierig. Und deswegen ist es für Unternehmen wichtig, Business Continuity Management zu betreiben für solche Ausfälle.
Da sprichst du gerade einen wichtigen Punkt an, weil das mich auch nochmal ein bisschen unterstreichen. Du sagst nämlich auch, ein Tod müssen wir sterben. Das sehe ich nämlich auch genauso. Weil wenn man sich mal die Vergangenheit anschaut, du hast gerade angesprochen, das Thema Data Privacy Framework, ne, wo wir, ich glaube 2023 war das, wo es sozusagen neue Garantien, neue Rechtsmittel gab. Vorher hatten wir eine Riesen-Odyssee, Safe Harbor ist gekippt worden, Privacy Shield ist gekippt worden. Sieht man ja auch so ein Stück weit, dass du als Unternehmen auch einfach mit dem, ich will nicht Risiko sagen, weil das falsch ist, aber mit dem Thema leben musst, dass auf politischer Ebene einfach was entschieden wird und dann wird es eben halt umgesetzt. Und ich fand so ein tolles Beispiel, was du auch gebracht hast, zum Beispiel Teams. Ne, als damals die DSGVO losging, hat jeder gerödelt, getan und gemacht und eigentlich Teams und auch andere Microsoft-Services, und ich will jetzt gar nicht gegen Microsoft bashen, das haben andere genauso gehabt, aber jetzt nur, weil wir gerade so in dieser Microsoft-Bubble sind, war damals eigentlich nicht datenschutzkonform, also nicht DSGVO-konform. Aber es gab nicht irgendwie ein Unternehmen, was gesagt hat, ja, okay, dann schmeißen wir jetzt Teams raus, weil eben halt für die Unternehmen Teams ganz klar gesetzt war, weil, wie du schon gesagt hast, der Aufwand, Teams auszutauschen oder auch Microsoft auszutauschen, immer deutlich höher war, als, ich sag mal, die Kröte zu schlucken. Ist das deiner Meinung nach auch einfach, ich sag dazu auch einfach, ein gesundes Risikomanagement? Weil das finde ich, das haben wir so ein bisschen in Deutschland verloren. Wir müssten eigentlich mal wieder zurückkommen zu einem richtigen Risikoansatz, zu entscheiden, okay, wie hoch ist das Risiko, wie gehen wir damit um, was machen wir mit diesem Risiko? Momentan ist das eher so ein panikgetriebenes Risikomanagement oder ich sag mal so ein hypegetriebenes Risikomanagement. Ne? Alle haben in den letzten Nachrichten gesehen, ob das jetzt KI ist oder ob das jetzt das ganze Thema digitale Souveränität ist. Siehst du das auch so, dass eigentlich der Wunsch oder der Wille mehr in Richtung gehen müsste von einem Unternehmen, zu einem klassischen Risikoansatz zu gehen und zu sagen, okay, wie gehe ich mit diesem Risiko um, wie bewerte ich dieses Risiko und welche Maßnahmen mache ich dann im Hintergrund, um eben mein Risiko entsprechend zu minimieren?
Ja, ganz genau, Nico. Und das ist ganz wichtig, finde ich, weil wir machen das zum Beispiel bei uns so, dass wir gucken, wenn wir einen Datentransfer haben, nach Amerika zum Beispiel, welche Datenkategorien werden überhaupt verarbeitet. Und wir sagen auch ganz klar, wir restriktieren dann auch die Datenverarbeitung organisatorisch, dass wir zum Beispiel sagen, es dürfen die und die, oder ich sage jetzt mal Artikel 9 Daten, Gesundheitsdaten, Gewerkschaftsdaten, also die Artikel 9 Daten sind die sensiblen Daten, die dürfen nicht in einem bestimmten Produkt verarbeitet werden. Das heißt, man gibt sie dort nicht ein. Oder zum Beispiel bei Copilot, Microsoft Copilot, KI, dürfen bestimmte Daten nicht einfließen, gepromptet werden, damit diese Daten nicht woanders landen, dann auch unberechtigterweise. Oder um das Risiko einfach zu verringern. Ne? Eine gute Sache, die du angesprochen hast, ist wirklich da während der Pandemie. Das war ja, wie soll ich sagen, es war ja eine Beschleunigung von Technologien in der Zeit aufgrund des Homeworking, Distanzworken und wo sich vieles neu etabliert hat. Wahrscheinlich hätte man dafür Jahre gebraucht, wenn man es zu ordentlich angepackt hätte. Und um sich dann durchzusetzen, nämlich eben zum Beispiel die Heimab vom Homeoffice aus zu arbeiten. Und da kam ja dann vorrangig Teams bei uns, in vielen anderen Unternehmen auch in Schulen, wo hinterher erst gesagt wurde, auch von den Datenschutzaufsichtsbehörden, sind wir nicht ganz mit einverstanden aufgrund minderjährigen Datenschutz. Und aber erst wurde das mal akzeptiert. Genauso kam dann kam irgendwann Zoom. Zoom war auch ein amerikanischer Dienst. Die haben erst auch sehr spät sich dazu breitgeschlagen, okay, aufgrund der DSGVO auch einen europäischen Dienst, den man dann einstellen konnte, einzurichten, dass die Daten also in Europa dann auch nur bleiben. Und in der Tat ist es so, ich sag mal, im ersten Moment war Not macht erfinderisch und dann hinterher kam dann die Überlegung, okay, jetzt müssen wir aber doch einiges einschränken. Und da haben wir immer drauf geachtet bei Uniper dann auch oder Uniper IT GmbH als Auftragsverarbeiter, als Provider für die gesamte IT innerhalb der Uniper-Gruppe, dass also genau geguckt wird, okay, welche Daten werden jetzt verarbeitet, welche personenbezogenen Daten und wie müssen wir die Anforderungen oder die Auflagen, wie wir immer sagen, die Auflagen stellen, dass es datenschutzkonform ist auf der einen Seite, aber immer noch den Geschäftszweck auch erreicht, nämlich die Kommunikation untereinander oder das Erstellen von Dokumenten und dass die dann auch entsprechend irgendwo gespeichert werden können, weil das ist ja auch der Vorteil der Cloud. Ich kann von überall her speichern, habe einen zentralen Speicherort und jeder kann darauf zugreifen. Diese On-Premise-Lösungen, die es dann auch noch gegeben hat bei uns, gerade auch im SharePoint-Bereich, wurden und mussten auch teilweise nach und nach abgebaut werden, weil durch den, durch die berufliche, geschäftliche Entwicklung Time to Market. Man muss zusehen, schnell auch Geschäftsstrategien umsetzen zu können. Und dazu gehört dann eben auch eine Datenbasis zu haben, auf die jeder zugreifen kann, der darauf zugreifen soll und muss. Und das ist halt die Sache mit in der Pandemie hat sich wirklich vieles schneller durchgesetzt, als wenn es normal gewesen wäre. Und danach kam dann eben so Erleuchtung, aber das Denken, das Bewusstsein, ups, jetzt müssen wir aber doch ein bisschen genauer bei manchen Sachen hingucken. Und da schließe ich mal nicht nur Microsoft ein, es waren auch andere Anbieter wie SAP oder so. Da hat jeder durch diese rasante Entwicklung Schwierigkeiten gehabt, erstmal mitzukommen. Und jetzt gerade das erleben wir auch in einem Bereich der KI, wo wir zwar eine KI-Verordnung haben, wo auch ein Teil Datenschutz mit drin ist, aber im Endeffekt hat die KI uns wirklich überhand. Und jetzt die Regulierung ist jetzt am Werk. Es gibt auch von Microsoft schon Regulierung für das Copilot im Compliance Center, in Purview, wo also dann auch bestimmte Dinge, wie jetzt zum Beispiel eine KI darf nicht diskriminierend sein und so weiter, auch wirksam umgesetzt werden können.
Ja, ich glaube, du hast da auch jetzt nochmal ein ganz anderes Thema aufgemacht, was aber auch super wichtig ist. In dem ganzen Zusammenhang muss man sich natürlich auch damit auseinandersetzen, was haben wir denn überhaupt für Daten im Unternehmen? Und ich möchte jetzt einfach mal die These aufstellen, dass die meisten das tatsächlich nicht wissen, weil ist ja immer, ne, wenn es mit dem Thema Sensitivity Labels losgeht, wie wollen wir denn unsere Daten überhaupt klassifizieren? Was darf der Copilot denn durchsuchen und so weiter und so fort? Das ist ja schon mal ein Punkt, wo es oftmals einfach so ein bisschen hapert. Des Weiteren fand ich aber trotzdem das, was der Nico vorhin erzählt hat mit Schleswig-Holstein, dass die ersten Behörden jetzt sagen, wir bestellen jetzt komplett um auf
Open Source. Nicht die ersten. Die aktuelle Behörde, muss man fairerweise sagen. Es gibt ja diverse Behörden, die es schon gemacht haben, wie unter anderem zum Beispiel München, die dann auch schnell wieder zurückgerudert sind.
Ja. Durch Regierungswechsel, OB-Wechsel.
Aber diverse Behörden und auch andere Unternehmen, die jetzt eben sagen, Open Source, das ist es, das schützt uns davor. Wir werden da unsere Datenhoheit auf jeden Fall mit behalten, einfach weil wir den Quellcode einsehen können und weil wir das jetzt in Europa liegen haben. Glaubst du, dass das ein Stück weit auch gefährlich sein könnte, dass das im Grunde nur Sicherheit ist, die oder eine Scheinsicherheit ist?
Bei den Open-Source-Produkten.
Ja, bei der Annahme, dass wenn man jetzt Open-Source nutzt und das irgendwie aus Europa kommt, wäre man viel sicherer, als wenn man jetzt Microsoft nutzt in Bezug auf die Daten.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Katrin. Das ist eine sehr gute Frage. Im Endeffekt kommt es für mich persönlich kommt's immer darauf an, ob jetzt Open Source oder ein proprietäres Produkt, ich sage jetzt mal so wie Microsoft oder SAP, Genau, wie ist es programmiert? Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel ans Hosting denke, wer hostet? Weil ein Unternehmen, auch mit Open Source, kann ich alles machen, selbst. Ein Datencenter ist unheimlich teuer. Deswegen gibt es ja auch große Datencenter, wo viele, viele Kunden drin sind, die dann in sich als Mandant geführt werden und abgeschottet sind gegenüber anderen Mandanten. Aber ich habe einen hohen Aufwand an Strom, ich habe einen hohen Aufwand an Sicherheit auch, ISO 27001 Zertifizierung und durchzuführen, erhalten. Und im Endeffekt ist es so, es kommt immer auf Konfiguration an und natürlich auch Konfigurationsmöglichkeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Microsoft-Produkt habe, wo ich nur eine Konfiguration durchführen könnte, habe aber immer zwangsläufig eine Verbindung nach Amerika, dann gerade in der heutigen Zeit findet man das schnell heraus durch den Datentransfer, Datenverkehr. Und würde auch, da hätten wir überhaupt kein Problem mit, auf Microsoft zugehen und sagen, so fasst mal auf, da haben wir ein Problem. Und bei Open Source, je nachdem, wie umfangreich die Software ist, auch wenn der Quellcode offengelegt ist, muss ich den Quellcode ja verstehen. Ich muss ihn umsetzen können, auch bei mir. Und da kann es sein, dass vielleicht jemand im Quellcode auch schon mal was geändert hat, das ist dann wieder auf GitHub oder so hochgeladen, ohne dass das jemand weiß, und habe eine Hintertür vielleicht oder eine fehlerhafte Programmierung eingebaut, wo jeder glaubt, Open Source, und das ist, da bin ich sicher. Ne? Da habe ich auch dann meine Scheinsicherheit. Und so ist es beim normalen Standardprodukt, ob Microsoft, SAP, habe ich auch, oder zum Beispiel auch Palo Alto als Sicherheitsanbieter, ist auch schon geleakt worden in der Vergangenheit und noch andere Sicherheitsanbieter. Also es ist, ich glaube, was Unternehmen vor allem suchen, nicht nur aufgrund der Datensouveränität ein Produkt, sondern auch Unterstützung für das Produkt, weil je nach Komplexität kann ich nicht immer eine eigene Mannschaft vorhalten. Erstmal trainieren auf das Produkt und ne, gerade wenn es dann auch mal um Ressourcenwechsel geht, jemand kündigt, wechselt die Firma, die Leute müssen wieder angelernt werden. Das ist dann immer schwierig. Gerade bei Open-Source-Produkten, wenn die nicht so geläufig sind. Ich finde zum Beispiel in Schleswig-Holstein die Initiative, finde ich super. Man versucht jetzt gerade dann in den Behörden wirklich eine Unabhängigkeit aufzubauen von den Microsoft-Produkten, weil das Problem, das ist ja nicht nur die Datensouveränität in dem Moment, sondern vor allem die hohen Lizenzkosten. Das ist ja das Gros dabei. Und ich sage mal auch in der heutigen Zeit mit Copilot pro User kostet es regulär 30 Euro. Ich weiß jetzt nicht, was Juniper bezahlt pro Mann, pro Nutzer, pro Monat. Und das kann schon richtig ins Geld gehen, bei 7.000 Nutzern zum Beispiel. Und die Frage ist dann, die Behörden haben auch schon wieder intern vielleicht auch bestimmte Regularien, die ich jetzt nicht kenne, aber wir haben ja auch die Landesdatenschutzgesetze, die jetzt für uns nicht greifen, die greifen aber für die Behörden, dass da eventuell auch nochmal extra Regelungen drin sind zur Datensouveränität und die vielleicht auch durch ein Open-Source-Produkt besser eingehalten werden können. Und ich finde, also was Nico auch gerade schon sagte mit München, Stadt München, die hatten vor Jahren als Vorreiter das Open Source, die Open Source Umstellung gehabt, Microsoft raus, Open Source rein, wurde jetzt wieder rückgängig gemacht durch den OB-Wechsel, glaube ich, weil ein neuer Oberbürgermeister dort sich etabliert hat. Und Ja, gut, war jetzt strategisch dann wieder andersherum, aber im Endeffekt auch die EU-Kommission überhaupt, EU-Regierung will jetzt alle Rechner auf Open Source umstellen. Und Knackpunkt ist nämlich bei der Sache, und da sind wir genau bei dem Punkt Datensouveränität. Es wurde von einem Europaabgeordneten einfach das E-Mail-Postfach durch Microsoft, durch Veranlassung von Trump, das kann ja ruhig gesagt werden, das ist ja offengelegt in Medien, angeordnet, dass ein Europaabgeordneter nicht auf sein Postfach zugreifen durfte. Und das geht natürlich nicht. Und da habe ich als, ob ich jetzt ein Abgeordneter bin oder nicht, aber als Mensch, als Person, wenn ich nicht über zum Beispiel meine geschäftlichen oder privaten Daten oder meine personenbezogenen Daten nicht mehr die Hoheit habe. Das heißt also, keine Kontrolle mehr über die Verarbeitung meiner Daten, das ist nicht gut. Und das ist auch nicht, ich sage jetzt mal, geht dem zuwider, dem Kernpunkt der DSGVO, nämlich, dass jeder über seine Verarbeitungsschritte Bescheid wissen darf, seiner personenbezogenen Daten. Ja, und das ist dann eben, das wäre jetzt nicht passiert mit Open Source. Wenn die EU-Kommission, ne, man weiß nicht, denn letztendlich habe ich ja folgendes Problem beim Open Source, wie schon gesagt, ich muss als Unternehmen oder als Behörde alles selbst vorhalten. Und das kann ich nicht, aus Kostengründen. Ich muss mich dann schon mit mehreren zusammentun, wo man dann sagt, okay, wir gründen, ich sage jetzt was mal so in einfachen Worten, wir gründen ein Datencenter, wir bauen gemeinsam als Behörde ein Datencenter auf und das ist ja das, was jetzt im Moment in Deutschland geschieht mit der Deutschen Telekom. Wir versuchen mit einer Initiative, dass jetzt auch 1&1, IONOS, ein gemeinsames Datencenter aufzubauen für die Behörden. Und das finde ich ein super Schritt. Dann kommt der nächste Schritt, wenn ich mit Open Source arbeite, muss ich das Know-how haben. Ich muss es mir erstmal entweder einkaufen teuer oder die Leute daran entwickeln. Und das ist immer das Schwierige. Heutige Standardprodukte, Word, Excel, PowerPoint zum Beispiel, kann jeder handhaben. Da wird man einfach groß mit. Mittlerweile gibt es auch Open-Source-Pakete, wie zum Beispiel LibreOffice, früher war es mehr OpenOffice, heute LibreOffice, oder auch andere Anbieter, die es für ein ganz geringes Geld anbieten, was wirklich sehr stark Office angelehnt ist. Dann habe ich die Oberfläche, so wie bei Microsoft eigentlich. Und die Frage ist nur, ich brauche immer jemanden, der den Hut auf hat, im Falle, dass etwas nicht funktioniert, den ich ansprechen kann. Und das ist alles auch Management-Sache, wo also Verantwortlichkeiten natürlich aufgebaut werden müssen für die Open-Source-Produkte. Ne? Gerade im Cloud-Bereich. Wir haben da Nextcloud zum Beispiel als Open-Source-Produkt. Und da muss erstmal das Know-how aufgebaut werden und auch die Infrastruktur, IT-Infrastruktur, aber auch die Hardware-Struktur. Und das ist schon aufwendig. Aber ich finde es super, den Open-Source-Gedanken, weil ich sage mal für mich privat, ich brauche kein Office-Paket. Ich habe StarOffice oder, früher hieß es StarOffice, ich habe ein anderes Office-Produkt. Und da ist es also so, dass letztendlich, mal gucken, ob das gerade hier. Sehe ich jetzt gerade.
Man kann auf jeden Fall schon mal, glaube ich, festhalten, dass das Ganze nicht so schwarz oder weiß zu betrachten ist, genau, wie es jetzt immer in den Medien auch dargestellt worden ist. Ja. Beides hat sicherlich seine Vor- und Nachteile. Also wir haben jetzt hier das Beispiel Microsoft gehabt. Auf der anderen Seite stand immer irgendwo ein Open Source, was irgendwo in Europa gehostet worden ist oder gehostet wird. Und ich finde, wie gesagt, das, was du vorhin gesagt hast, ein Tod muss man sterben, sehr, sehr treffend einfach bei diesem ganzen Thema, ja, weil es eben nicht so pauschalisierbar eine bessere Lösung gibt. Genau. Ich weiß nicht, Nico, wie deine Gedanken jetzt auch nach dem Gespräch dazu sind. Vielleicht magst du gerne auch dazu nochmal was sagen.
Also ich finde es super, Roland, wie du es gesagt hast. Ich würde noch einen Punkt unterstreichen wollen. Der hat mir so ein bisschen auf den Fingern auch gebrannt, als du das nämlich erzählt hast mit Oberbürgermeister und so weiter. Ich glaube, ganz viele Initiativen, die Open Source angehen, scheitern an nur einem einzigen Punkt. Und das ist für mich nicht das Geld. Das ist nämlich für mich ein Punkt, den du angesprochen hast, nämlich die Umsetzbarkeit. Mhm. Wir selber haben das im Unternehmen, witzigerweise, ne, wäre ich auch nochmal später drauf gekommen, nämlich das Thema Exit-Strategien. Bei großen Kunden von mir immer wieder das Thema Microsoft-Exit-Strategie. Und da habe ich ganz häufig auch einfach gesagt, Leute, also da könnt ihr so viel Geld in die Hand nehmen und so viel Zeit in die Hand nehmen und ihr werdet immer noch keine Strategie haben. Und das sehe ich immer wieder bei den Behörden, dass man versucht, aus politischen Willen heraus zu sagen, jetzt wollen wir Open Source einsetzen und dann wird's umgesetzt. Technisch umsetzen ist meistens kaum ein Problem. Heutzutage sind die Linux-Distributionssysteme, ich verwende ja zum Beispiel seit Jahren macOS, was ja auch ein Linux-Derivat ist, muss ich sagen, da kann man alles heutzutage mitmachen. Und wenn man es nicht machen kann, dann gibt es eine VM, kann man auch was mitmachen. Also ich glaube, rein technisch gibt es da keine Hürden mehr. Aber wie du schon sagst, die Umsetzung. Ne? Ich habe damals in der Schule zwar nicht mit jetzt Microsoft Word und PowerPoint gearbeitet, da war es dann tatsächlich, weil wir ein Linux-System haben, eben halt noch das das gute alte OpenOffice beziehungsweise dann LibreOffice später. Aber da scheitern wirklich sehr, sehr viele Initiativen. Ich würde aber gerne noch mal einen anderen Punkt anstreichen, den du gerade noch angesprochen hast. Auch das ist ein Thema, wo ich finde, wo wir so ein Stück weit so ein Gefühl der Sicherheit mit aufbauen. Und zwar hast du gerade ein wichtiges Thema angesprochen, so nach dem Motto, ja, wir in Deutschland, wir wollen jetzt dafür sorgen, dass wir Rechenzentren aufbauen, dass wir mehr für digitale Souveränität tun. Das haben wir ja schon mal gehabt. Es gab ja schon mal eine von der Telekom eine Deutschland-Cloud zum Beispiel.
Ja.
Und da war es ja auch so, dass man gesagt hat, die Microsoft-Daten, die liegen nur bei uns in der Cloud und so weiter. Und immer wieder diese Initiativen für mich scheitern an nur einem Punkt. Und die Frage stelle ich dir auch persönlich. Jetzt mal unabhängig davon, dass du Datenschützer für ein großes Unternehmen bist. Bist du bereit, für mehr digitale Souveränität mehr Geld zu bezahlen?
Ja, genau. Das ist die Frage. Und das ist auch die Frage bei vielen Unternehmen. Und da sage ich ganz klar, es kommt auf die Daten an. Wenn ich jetzt sensible Daten habe, ich sage jetzt mal für mich privat, ich habe auch, bin auch in, habe bei einem Cloud-Anbieter Space gemietet und um halt eben dort auch private Sachen zu hosten, wenn mal was sein sollte, dass ich da immer irgendwo was verfügbar habe. Und da ist für mich ganz wichtig, und da bin ich auch bereit, mehr Geld für zu zahlen, dass die Daten sicher sind, sicher vor Zugriff für andere, sicher für mich, dass ich zugreifen kann, Verfügbarkeit zum Beispiel als Datenschutzgewährleistungsziel. Und da bin ich persönlich bereit, auch mehr für zu bezahlen. Natürlich ist da auch eine Grenze. Und wo ich mir sage, nee, das bringt mir jetzt nichts, dann hole ich mir lieber ein paar Festplatten, kopiere dann den Datenstoff da drauf und dann verteile ich die irgendwo verschlüsselt, abgelegt dann und fertig. Ne? Und das ist etwas, ich war mal, also ich nehme regelmäßig von PwC an einem Roundtable teil. Und da ist unter anderem auch der Konzerndatenschutzbeauftragte von der Telekom. Und ungefähr so diese ähnliche Frage hatten wir nämlich dann auch gestellt oder im Raum gestellt, ne? Und dann sagte dann auch der Konzerndatenschutzbeauftragte von der Telekom, dass für uns wichtig ist, und das haben wir erkannt bei den Firmenkunden, wir sind bereit, mehr zu zahlen, weil wir auch die Sicherheit ihnen geben. Die Sicherheit, dass keine Fremden auf die Daten zugreifen können, aber auch die Verfügbarkeit, dass sie auf ihre Daten jederzeit zugreifen können. Also das ist eben etwas, was ganz wichtig ist, auch mir persönlich, dass ich jederzeit, so gut wie jederzeit, auf meine Daten zugreifen kann, aber ich auch weiß, sie sind vor anderen geschützt. Und und das nächste ist, der Zugriff auf die Daten darf nicht zu komplex oder zu kompliziert sein. Und das ist halt eben, also in der Vergangenheit, die Deutschland-Cloud mit der Telekom, ich weiß, damals war jemand aus meiner Verwandtschaft, der im IT-Security-Bereich arbeitet, bei einer Behörde und da hatten die auch ein Gespräch mit der Telekom gehabt bezüglich der Deutschland-Cloud. Und dann konnte aber die Telekom nicht sicherstellen, dass durch Microsoft kein Zugriff erfolgt auf die Daten. Und aufgrund dessen war für die das Projekt gestorben. Und das ist halt eben in der heutigen Zeit ganz wichtig, auch durch die politische Struktur, dass also für viele Unternehmen schon die Datensouveränität dort anfängt, dass kein Unternehmen aus einem anderen Land oder außerhalb Europa auf die Daten zugreifen kann. Und
ein Thema noch, Ann-Kathrin hatte das auch gesagt, also auch vielleicht auch an dich die Frage, Ann-Kathrin. Wir haben ja auch viel jetzt über KI gesprochen. Und was ich auch wieder immer wieder in der Presse sehe, ist, verlieren wir nicht durch diese Diskussion, die wir gerade über KI machen und wir bauen Rechenzentrum und Co. auf, nicht noch mehr digitale Souveränität? Also ist das nicht eher so ein Scheinthema? Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, Rechenzentrum und so weiter und KI. Wie siehst du das? Also glaubst du auch, dass dadurch so ein bisschen dieser Schein gewahrt wird, wir machen jetzt mehr für digitale Souveränität, aber in Wirklichkeit begeben wir uns ja noch mehr in Abhängigkeiten von den großen Hyperscalen, OpenAI, Google, Euphonic und wie sie alle heißen? Ja, du bist gemeint, Ann-Kathrin, genau. Ja, du hattest nämlich vorher die Frage gestellt, deswegen wollte ich das gerne mal an dich stellen.
Genau. Also letztendlich bin ich da sowieso auch ein bisschen zwiegespalten. Grundsätzlich bin ich auch ein großer Microsoft-Supporter, habe aber da natürlich auch ähnliche Bedenken, wie jetzt schon mehrfach auch geäußert. Zudem kann man auch nicht sagen, ob das bei Open Source alles so wunderbar ist. Also da hat ja jeder so sein Päckchen zu tragen. Aber um jetzt wieder diesen Bogen zum Thema KI zu schlagen. Natürlich wird das Ganze viel, viel komplexer, weil die Leute viel, viel mehr Daten noch von sich preisgeben und teilweise auch gar nicht wissen, was da die Folgen sein könnten. Das heißt, Unternehmen müssen da auch schauen, wie können wir das limitieren. Und wir sind aber mittlerweile schon an einem Punkt, wo eigentlich das Kind schon im Brunnen gelandet ist. Und jetzt müssen wir nachträglich schauen, wie kriegen wir das denn jetzt wieder hin. Ne? Also super, super spannendes Thema. Und man lässt, also zumindest meiner Erachtung nach, die Unternehmen da auch so ein bisschen mit alleine irgendwie. Da müsste viel mehr Support auch vom Staat irgendwie kommen, da KI-Initiativen zu fördern. Also teilweise gibt es ja jetzt auf EU-Ebene was, aber trotzdem, also wir werden da so massiv gerade abgehängt.
Man sieht es ja auch in der Presse. Also vielleicht auch für dich, Ronald, wie hast du denn das ganze Thema Open Claw mitbekommen? Auch vielleicht im Unternehmenskontext. Ich meine, das ist ja Datenschutz, es ist best, ne, kann man sagen. Ich hatte heute eine echt spannende Story. Vielleicht hast du es ja auch mitbekommen, Ann-Kathrin, eine Security-Forscherin hat Open Claw gebeten, ihre E-Mails zu sortieren. Und hat das erst in einem separaten Postfach gemacht, weil sie gesagt hat, ja, Daten und ich will das auf gar keinen Fall auf meine Live-Daten laufen lassen. Und hat dann getestet, hat alles soweit geklappt, OpenClaw hat alles richtig gemacht und hat dann OpenClaw auf ihr eigentliches E-Mail-Postfach gelassen. Und OpenClaw hat innerhalb von Sekunden 10.000 E-Mails gelöscht. Und sie hat dann noch versucht, immer Stopp reinzuschreiben und Stopp und hör auf und dies, das, jenes. Was sie aber nicht bedacht hat, war immer, dass das Kontextfenster von dem Agent überfüllt war und deswegen der Agent gar nicht mehr reagiert hat, nämlich erst nachdem er mit seiner Aufgabe fertig war, dann gesagt hat, oh, was meintest du denn eigentlich mit Stopp, ne? Und jetzt in Bezug dann auch auf das Thema Daten, Ronald, wie siehst du denn das? Ich meine, das ist ja für mich auch eine neue Form von, wie müssen wir über Datenschutz sprechen und auch, wie müssen wir im Unternehmen über Datenschutz sprechen, weil rein theoretisch jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin so ein Agent installieren könnte auf ihren Rechner und dann einfach sehen, was passiert.
Ja. Das ist ein ganz interessantes Thema, aber auch ein schwieriges Thema. Ne? Wir haben damals, wo Copilot eingeführt wurde, waren wir in einem Extra-Programm mit Microsoft, wo 300 Mitarbeiter bei uns, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aus verschiedenen Bereichen, wie es Copilot testen durften. Ich war auch mit darunter und im Bereich Datenschutz war auch alles ganz gut. Wir haben auch Auflagen festgelegt gehabt, zum Beispiel, dass keine vertraulichen Daten verarbeitet werden. Und wenn ja, dass diese vertraulichen Daten dann auch wieder hinterher als vertraulich gekennzeichnet werden. Ann-Kathrin hat das ja mal vorhin gesagt mit den Sensitivity Labels. Das sind ja, ist ja Microsoft Information Protection. Das sind diese Sicherheitslabels, wo dann die Daten eben, wie sie auch sagte, klassifiziert werden in zum Beispiel vertraulich und verschlüsselt oder halt eben generell öffentliche Informationen, die jetzt nicht speziellen Schutz genießen, brauchen. Und da haben wir dann damals auch gesagt, also wenn jetzt zum Beispiel ein Word-Dokument erstellt worden ist, oder sagen wir besser andersherum, wir haben eine PowerPoint-Präsentation und darüber wird dann über Copilot ein Word-Handout-Dokument erstellt. Und diese PowerPoint-Präsentation war auch vertraulich gelabelt, weil es halt eben interne Informationen enthält, die nicht für jedermann gedacht sind. Dann muss das Word-Dokument auch hinterher auch vertraulich gelabelt werden. Also wir haben schon Schulungen durchgeführt, das war ganz wichtig, Schulungen, dass die Leute richtig damit umgehen, mit Copilot oder mit KI generell. Und wir haben auch darauf geachtet, da war die KI-Verordnung ja noch nicht wirksam, dass aber trotzdem zum Beispiel die KI nicht diskriminierend ist und so weiter. Also es gibt schon seit, ich glaube, 2017 von der Telekom einen Code of Conduct für KI. Und ich glaube, Microsoft hatte auch in dem Jahr oder später so einen Code of Conduct verfasst, bevor die KI-Verordnung kam. Und da sind also wesentliche Punkte, wie zum Beispiel, ich darf nicht diskriminierend sein oder die Resultate aus der KI sind nicht immer wahrheitsgemäß. Da muss man immer noch als Person drüber gucken, ob dieses Outcome, die Resultate auch wirklich dem entsprechen, was sozusagen in die KI reingekommen ist oder was gewünscht wurde, als Prompt mitgeteilt wurde. Und das ist halt eben die Sache, wo die Ängste genommen wurden, aber die Ängste bei den Beschäftigten vorhanden waren, oh, meine personenbezogenen Daten werden jetzt mit KI verarbeitet, wo geht das hin? So, da war zum Beispiel essentiell zu sagen, okay, was von Microsoft mit dem Copilot ist, das ist bei uns innerhalb des Tenants der IT-Infrastruktur abgesichert. Und es geht nicht zu OpenAI oder zu Microsoft zu Lernzwecken zum Beispiel. Dann war noch wichtig, dass die Leute auch wissen, okay, wenn ich verschlüsselte Daten habe, können die durch Copilot nicht verarbeitet werden, weil die müssen erst entschlüsselt werden. Sprich zum Beispiel E-Mails, die brisante Informationen beinhalten, die vertraulich gehandhabt werden müssen, ob personenbezogene Daten oder Unternehmensdaten. Und im Endeffekt ist es so, dass also wirklich mit der KI Fluch und Segen zugleich kam. Es ist einfach so. Auch da wieder risikobasierter Ansatz. Einen Tod muss ich sterben. Entweder ich habe einen Fortschritt oder ich muss mich abschotten und bleibe eventuell zurück gegenüber anderen Unternehmen, die KI nutzen. Und wir haben, ich war 1998 in meinem ersten Studium in Wirtschaftsingenieurwesen, war ich in einer neuronale Netze Projektgruppe. Deswegen kenne ich auch so Large Language Models vom Aufbau her ganz gut und so weiter. Wir haben damals Produkte getestet von IBM und so weiter. Und da war das noch alles in den Kinderschuhen. Ich war schon fasziniert davon, vor ungefähr so 2-3 Jahren, als der Hype losging mit KI und neuronale Netze, Large Language Models. Das fand ich super, weil ich fühlte mich danach ein bisschen zu Hause. Ich muss aber auch sagen, ich bin so ein bisschen, hab ein bisschen Angst davor bekommen, was dann doch alles möglich ist damit und was gemacht werden kann. Und so zum Beispiel auch Drohnen, die jetzt das hatte ich bei Microsoft gesehen in der Zentrale in München. Da hatten sie eine Drohne, die einer Hauswand entlang hoch und runter fuhr und genau erkannte, welches Fenster ist kaputt, welches nicht, und hat es dann auch sozusagen registriert. Das war 2019 und hat es registriert und mitgeteilt, welches Fenster repariert werden muss. Auf der einen Seite sehr gut. Es sind sehr viele Anwendungsszenarien, gerade im Strombereich, Strommastenwartung und Predictive Maintenance vielleicht. Aber es ist natürlich auch, das bringen solche Technologien, wie alle Technologien mit sich, ich kann sie auch missbrauchen für andere Zwecke. Und ja, da muss man dann gucken, ne, wir haben so ein bisschen in Deutschland die Entwicklung verschlafen, aufgrund des Technologiewandels. Vieles ist abgewandert an Technologie bei uns, auf Know-how von Ingenieuren. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir es wieder rein, dass wir halt eben Deutschland wirtschaftlich stärker machen. Und da kann es natürlich sein, durch die verschiedenen Regularien, bei uns in Europa ist die KI-Verordnung, aber in Ländern wie China, Indien, die halten sich nicht so an irgendwelchen KI-Verordnungen. Die sehen nur ihren wirtschaftlichen Vorteil. Die wollen den auch nur sehen. Da muss ich auch sagen, Datenschutz ist nicht nur ein, unterliegt nicht nur Regularien oder sollte nicht nur Regularien unterliegen, es ist auch ein kultureller Aspekt. In Deutschland haben wir über den Datenschutz die Meinung X. China, Indien, ich weiß es aus dem Business, die haben einfach da für sich kulturell andere Anforderungen. Und da wird ja schon eher mal gesagt, ach nee, das ist doch mal eine Auswertung über einen bestimmten Mitarbeiter machen, um zu sehen, was wo da die Stärken liegen, welche Applikation diese Person am meisten nutzt. Und da müssen wir dann wieder als Datenschützer in der EU oder auch dann eben bei Juniper, muss ich dann sagen, nee, das darf so nicht gemacht werden, aus den und den Gründen. Also wir haben nicht nur wirtschaftlich den Nachteil bei uns aufgrund der Regularien, sondern auch unsere Kultur ist da einfach dann durch die Person anders. Und das ist schwierig aufzuholen.
Ja, ja gut, deine Vergleich fand ich eigentlich ganz gut mit der KI, dass man sie gut oder auch böse einsetzen kann. Da kam mir direkt ein Beispiel in den Kopf mit dem Messer. Man kann sich damit ein Brot schmieren, aber man kann auch jemanden damit verletzen, ne?
Genau. Und das zeigt eben auch die Verantwortung, die eigene Verantwortung, ne? Und da die eigene Verantwortung. Also jeder hat immer eigene Interessen und die Interessen überwiegen der Verantwortung oftmals. Das ist personen- und kulturell auch abhängig, kulturabhängig. Und es ist schwierig, ne? Aber ja, wie auch schon häufig diskutiert wird im Datenschutz mit künstlicher Intelligenz, gerade im Gesundheitsbereich. Der Tenor ist einfach da, Mensch, gerade mit so Krankheiten wie Krebs, verschiedene Formen von Krebs, mit KI kann das doch besser, wenn mehr Daten ausgewertet werden, Gesundheitsdaten von Patienten oder vielleicht von leider Verstorbenen, kann man gucken und die KI trainieren, dass die KI schon besser selbst feststellen kann, ob jemand Krebs hat, Krebs bekommen wird, vielleicht auch wann eventuell, aufgrund von Mutation, anstehende Mutation, ich weiß es nicht. Und ja, da haben wir natürlich dann, ich sage jetzt mal, in Amerika, oh super, das müssen wir machen. In Deutschland oder Europa, oh, da kommen ja auch noch ethische Aspekte mit rein. Und das ist schwierig, unter einen Hut zu bekommen. Ne?
Super vielfältiges Thema auf jeden Fall.
Ja.
Was mich noch mal interessieren würde, Ronald, mal so eine ganz persönliche Frage wieder. Wenn du dein Handy jetzt weglegen müsstest, ne, wie viel würdest du noch von deinem digitalen Leben unter Kontrolle haben?
Och, alles. Also ich mache mich nicht abhängig von einem Handy. Kleine Anekdote, ich hatte mal jemanden bei mir im Auto, das war ein Geschäftsführer, aber nicht jetzt Juniper-mäßig, das war noch vor der Juniper-Zeit. Und da fuhren wir dann nach Lüdenscheid, von Hagen nach Lüdenscheid, ungefähr 20 Minuten. Und dann ging es bei mir das Telefon im Auto. Da hatte ich aber, ich glaube, keine Freisprech, Einrichtung. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall das Handy ging. Und dann sagte dann der Geschäftsführer zu mir, der Herr Klug, warum gehen Sie denn nicht ans Handy? Ja, ich sage, ich kann doch später zurückrufen. Ich muss doch jetzt nicht sofort Kiere werden und sofort ans Handy gehen. Ne? Und da sagte er dann auch, das finde ich faszinierend, dass sie das so für sich steuern können. Ja, das ist wichtig. Interessant, vor ein paar Jahren ist mal eine Studie, eine Befragung durchgeführt worden. Und zwar wurden da Leute befragt, wenn sie jemanden anrufen. Nee, die erste Frage war, wenn sie angerufen werden, gehen sie sofort dran? Nö, das mache ich nicht. Und ich habe ja immer noch meine Selbstbestimmtheit, ob ich da jetzt rangehe oder nicht. So, wurde denselben Leuten die Frage gestellt, wenn sie jemanden anrufen, verlangen sie dann eigentlich im Normalfall, dass die Person sofort rangeht? Ja klar, wenn ich anrufe, möchte ich ganz gerne, dass diese Person, also so konträr dann auch, ne, diese Meinung. Und ich habe für mich, ich sage für mich, also zum Beispiel Handy, wenn ich jetzt mein Handy verlieren würde, gut, dann hätte ich jetzt erstmal ich sage jetzt mal nicht mehr die Anrufmöglichkeit durch Leute, aber im Endeffekt, ich habe jetzt nichts auf dem Handy, wo ich sagen kann, nur mit dem Handy kann ich, sage jetzt mal als Beispiel, bezahlen. Oder ich habe eine App, wo ich hier zu Hause etwas vielleicht mit steuern würde und sobald das Handy weg ist, kann ich nichts mehr machen. Davon bin ich frei und ist vielleicht auch ein Generationending, weil es gibt Jüngere, wie schon gesagt, ich bin jetzt 55 und ich denke mal, ich sehe es an meiner Tochter, sie ist 17, da sage ich immer so aus Spaß, das Handy ist angewachsen an der Hand, ne? Aber das ist die heutige Generation von Kindern oder Jugendlichen eher, nicht mehr Kind in dem Sinne. Ja. Und muss jeder für sich selbst sehen, aber ich muss sagen, es gibt Tests von Leuten, die, also jetzt egal welches Alter, man sagt dazu eben diese Detox.
Digital Detox.
Genau.
Wo es mir aber eigentlich darum geht, weil wir hatten schon im Vorgespräch, also Ann-Kathrin und ich drüber gesprochen, ja. Du hast ja den Aspekt gesagt, anrufen, was bei mir der viel wichtigere Aspekt ist, zum Beispiel, dass wir ja MFA verwenden, also Multifaktor.
Ja. Ja.
Und der ist auf meinem Handy. Das heißt, ich wäre ohne mein Handy aufgeschmissen. Nicht, weil ich jetzt da nicht telefonieren könnte, beziehungsweise damit nicht umgehen könnte. Natürlich habe ich inzwischen auch noch andere Backup-Mechanismen, aber da viele Komponenten sich rund um das Handy heutzutage drehen, muss ich ganz klar sagen, für mich, unabhängig jetzt vom Alter, wäre das für mich schon eine mittelschwere Katastrophe, wenn das Handy nicht da wäre.
Ja, gebe ich dir nicht ganz unrecht, Nico. Also ich habe auch Multifaktor-Authentifizierung bei Uniper und bekomme dann über die Authenticator-App dann entsprechend die Aufforderung, mit dem Code den einzugeben. Und kann aber im Notfall, wenn ich jetzt, sag mal, wirklich das Handy weg hätte, könnte ich auf Telefon umschwenken, also normales zum Beispiel Festnetz hinterlegen lassen und werde dort angerufen von Microsoft, das habe ich früher gehabt, und oder per SMS auf ein anderes Handy die Nummer wechseln lassen, ne? Aber
Roland, wird für euch immer Zeit, dass ihr Richtung Phishing-Resistant MFA geht, ne? Also,
wollte ich gerade sagen, da ist das Thema Pesky. Ann-Kathrin, ich glaube, da musst du noch mal mit Ronald ins Gebet gehen, du.
Ja, ihr müsst mal diese Legacy-Krams da loswerden. Hast du meine Nummer, rufst du einfach mal an.
Ja, genau.
Aber ja. Vielleicht noch, um das abzuschließen, Ann-Kathrin, wie wichtig ist denn für dich das Handy und was würde passieren mit deinem digitalen Leben?
Also ich bin jetzt fair und sage das, was ich vorhin auch gesagt habe. Ich habe gesagt, ich brauche mein Handy gar nicht. Dann hat mich der Nico daran erinnert, dass ich MFA drauf habe. Und dann dachte ich mir so, oh nein, das ist ja wie Führerschein oder Reisepass verlieren. Erstmal übelster Krampf, das alles wiederzubekommen. Also doch nicht ganz unabhängig dann von dem kleinen Ding.
Wenn man das weiterspinnt, ne, zum Beispiel, ich habe ja auch eine Banking-App drauf. Mit der Banking-App authentifiziere ich mich, beziehungsweise authentiziere auch, gebe irgendwelche Überweisungen frei. Habe ich heute auch noch zum Beispiel gemacht. Ne? Also man macht sich schon abhängiger von. Das ist einfach so mit dem Handy. Ne? Also ob Banking, manche bezahlen damit, das habe ich nicht. Aber also im Endeffekt ist es so, dass, und das ist ja das ich sage jetzt mal, das Schwierige für die ältere Generation, die nicht damit groß geworden sind. Wir sind ja einigermaßen auch damit groß geworden, oder? Und wo man dann sagen kann, okay, wir kommen irgendwie klar. Aber ich sage mal, so ältere Leute, die stehen dann da, das tut mir dann im Herzen weh. Wenn zum Beispiel eine Nachbarin, die ist jetzt diese Woche 90 geboren, die unter mir wohnt, die klingelt schon manchmal bei mir. Und
aber du bist ja ein hilfreicher Typ. Also.
Ich bin dann sozusagen in Anführungszeichen ihr Lebensretter, weil dann ist mal wieder das WLAN ausgefallen vom Internetfernsehen. Ja. Ne?
Aber das eigentlich Interessante an dieser ganzen Diskussion finde ich, dass wir erst beide gesagt haben, nö, wir könnten ja alle wunderbar ohne das Handy leben und jetzt im Nachhinein, da gibt's noch was und vielleicht wäre es doch ein bisschen unglücklich, wenn es jetzt einfach weg wäre. Also ich glaube, das ist manchmal auch nur so gefühlt, wir könnten darauf verzichten, aber in Wirklichkeit
wird's dann, glaube ich, schon sind wir wieder bei dem Thema, wo wissen wir, wo unsere Daten liegen? Ne? Deswegen habe ich die Frage bewusst provokant mal gestellt.
Gut,
weil,
sehr gut.
Wie gesagt, im Vorhinein habe ich ja mit Ann-Kathrin auch schon drüber gesprochen. Man sagt dann ganz schnell nein, wegen dieser Telefongeschichte, aber das Handy ist ja heutzutage viel, viel mehr wie ein klassisches, wir telefonieren und schreiben SMS. Da sind ja Apps drauf und alle möglichen Geschichten. Und wie gesagt, also Ich sage jetzt auch ganz hart, auch wenn mich dafür jeder schlagen wird, ich könnte noch nicht mal eine Telefonnummer wissen von meiner Frau oder von wem auch immer. Das Einzige ist, ich kann die Telefonnummer von meinem Elternhaus noch, weil ich die als Kind auswendig lernen musste. Aber dann hört es dann auch schon wieder auf. Also auch da bin ich total aufgeschmissen.
Ja, das stimmt. Ne, das stimmt. Also ich kenne mir auch noch meine Telefonnummer von früher, aber meine Handynummer auch. Aber das ist schon... Ja, du hast recht. Also je mehr wir darüber reden, desto mehr kommt dann doch das Bewusstsein. Ne? Aber das ist ja auch mit dem Datenschutz. Ne? Ich sag mal so, zum Beispiel, wenn ich dann überlege, es gibt Personen auf zum Beispiel Facebook, die posten alles über sich. Die posten Urlaubsfotos, die posten hast du nicht gesehen. Und sind aber dann auch manchmal diejenigen, die dann hinterher im Unternehmensumfeld sagen, wie werden denn meine Daten verarbeitet? Und sie sind dann der, ne? Und geben aber ihr privates, also wirklich private Sachen preis im Urlaub, wo sie im Urlaub waren, mit Fotos und so weiter, ne? Und bei den Jugendlichen oder Teenagern oder ich sag jetzt mal, die so 30 sind, da ist es normal, damit groß geworden zu sein, mit Instagram, auf Facebook, da gibt es dann noch andere Plattformen und im Endeffekt, Datenschutz ist auch eine Entwicklung. Ne? Früher wurde es sehr eng gesehen und es hat sich immer mehr aufgeweicht. Jetzt sehen es manche wieder enger aufgrund von KI. Warum? Weil KI etwas, das ist eben so eine Blackbox. Eine KI, Large Language Model, ist ja keine Datenbank. Da werden ja keine personenbezogenen Daten gespeichert. Das ist ja einfach nur ein Modell durch Testdaten oder durch Daten gefüttert, hat sich gebildet, wie so ein normales menschliches Gehirn, mit Synapsen, Verbindungen und einzelnen Layern und so weiter. Und da sind keine echten Daten drin gespeichert wie in einer Datenbank. Und vielleicht ist das auch etwas, weil man das nicht so genau kennt, dass manche Angst davor haben und genau wissen wollen, wo sind meine Daten? Wer hat Zugriff darauf? Aber bei Instagram oder Facebook, da kann es dann sein, dass sie sagen, ach, wir sind auf Facebook, ich habe meinen Account, da kommt keiner dran, fertig. Ne?
Nur für meine Freunde.
Ja, genau. Ne? Share die noch, ne? Urlaubsfotos hier, Link hast du, ne? Und ja, es ist interessant, ne? Aber das stimmt, wie abhängig man sich darauf macht mit der App und auch mit dem Zuhause, mit dem Smart Home, dass ich jetzt bestimmte Sachen habe, die ich dann über eine App steuere dann auch, ne? Und
Ja, da muss ich eingestehen, da hole ich mir auch regelmäßig den Rüffel ab. Als Cybersecurity-Experte habe ich alles smart hier. Aber da ist wieder das Thema Bewusstsein, zu sagen, ich weiß, dass potenziell was damit passieren kann, aber ich will eben halt die Annehmlichkeiten, dass ich ein smartes Home habe. Und das ist, glaube ich, auch wieder, wenn wir wieder auch auf unser Hauptthema zurückkommen, digitale Souveränität, ein Stück weit auch die Entscheidung zu haben, will ich das oder will ich das nicht, das gehört für mich auch mit dazu. Und da muss ich ganz klar sagen, für mich ist die Usability da besser und für mich höher als die Security. Natürlich macht man sich dann auch immer Gedanken, aber ja, ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein Smart-Home-Opfer und habe hier alles entsprechend so gemacht, dass ich das auch smart steuern kann.
Da bin ich ja total altmodisch, ne? Also ich muss sagen, ich finde es auch in den Autos heutzutage viel einfacher, wenn man einen Knopf für irgendwas hat, als wenn man das irgendwie über einen Display steuern muss. Oder auch, ich habe hier Lichtschalter, da sind irgendwie, das ist so kompliziert und ich denke mir manchmal einfach, so ein Kippschalter wäre schon was Tolles. Jetzt ist jetzt ein bisschen out of scope, aber ja.
Ja, und es ist sicherer, ne? Und es ist so, es hat auch schon jemand ein Bußgeld bekommen und einen Punkt in Flensburg und Bußgeld, weil die Person in einem Tesla auf dem Display, auf dem Screen etwas einstellen wollte. Ich glaube, die Heizung oder irgendwie etwas, ne? Ja, es war aber als eben ein elektronisches Produkt, was während des Fahrens genutzt wurde und dadurch ist wie ein Handy zu behandeln, ne? Jetzt aktuell habe ich letzte Woche gelesen, hat jemand ein Bußgeld bekommen, ein Punkt in Flensburg, der hat eine E-Zigarette. Auf einer E-Zigarette im Auto, auf der Digitalanzeige etwas gemacht, irgendwie eingestellt. Und das wird genau wie ein Handy behandelt. Und ist vor Gericht gegangen. Also
da sieht man, dass die Gesetzesgebung auch überhaupt nicht damit klarkommt, dass es eine E-Zigarette gibt. Ja. Vor allen Dingen, das Perfide ist ja, dass man ja auch ein Handy, zum Beispiel um die Navigation zu nutzen, ja bedienen darf. Das ist ja auch das Spannende dabei. Ich darf kein Blitzer-App nutzen, ich darf aber das Handy benutzen. Aber gut, das führt, glaube ich, zu weit. Da schweifen wir nur ab. Aber vielleicht mit Blick auf die Zeit, eine zentrale Frage würde ich dir noch gerne stellen. Ja. Und zwar, was denkst du denn, wie sieht denn unsere digitale Souveränität in 10 Jahren aus? Sind wir dann in einem, ich sag jetzt mal, KI-besetzten Raum in Europa und wir haben hier alle Hyperscaler der Welt? Leben wir in 10 Jahren genauso wie jetzt auch und am Ende müssen wir die Krote schlucken oder was denkst du, was passiert in 10 Jahren?
Oh, Nico, das ist eine
Frage. Ich bin froh, dass ich das nicht beantworten muss. Es ist schon echt eine heavy Frage.
Ja, das ist wirklich sehr schwierig, weil die Entwicklung ja stark voranschreitet, auch jetzt im KI-Zeitalter. Ne? Also, ohne mich da zu weit hinauszulehnen. Ich vermute,
wir schauen 10 Jahre später nach, denk dran.
Ja, genau, sehen wir uns ja dann. Nee, also ich denke mir, also die KI wird immer da sein. Das ist nicht mehr wegzudenken. Das ist genauso wie die Computer, die in den 80er Jahren mein erster Computer, das war ein Commodore 64. Und im Endeffekt, ich glaube, wir werden um diese Informationsflut, die wir später mal haben werden, denn es wird immer mehr irgendwelche Sensoren oder vieles mit KI gemacht und alles. Ich glaube, wir werden unsere Daten werden verteilt sein. Vielleicht auch in verschiedenen Data Lakes irgendwo gespeichert, wo also dann die KI über unsere Daten wacht und auch wir überall. Ich sage jetzt mal, wir haben jetzt das Handy. Es kann aber auch sein, dass ich unter der Haut einen Chip habe, wo Daten drin sind, um mich zu authentifizieren, um Auto zu fahren. Dass ich irgendwie, dass ein Zündschlüssel sein wird oder so. Also ich glaube, wir werden später sehr stark KI-lastig sein, aber es muss darf nur unterstützend sein, wie KI. Die darf nicht Oberhand gewinnen. Das heißt, wir haben auch noch verstärkt Regularien, wie Italien, die gegen KI ein Gesetz verabschiedet haben, nämlich dass die KI bestimmte Sachen nicht machen darf, wie zum Beispiel Videos erstellen mit KI, und die dürfen nicht veröffentlicht werden, wenn eine Einwilligung nicht vorliegt von der Person, die dort dargestellt wird. Und ich glaube, wir werden später die Informationen über uns und andere jederzeit abrufen können, sofern wir über die KI Zugriff bekommen. Aber wir werden, es ist schwierig. Wie wird es aussehen?
Wo liegen denn unsere Daten, also die deutschen Unternehmensdaten in 10 Jahren?
Vielleicht aus Sicherheitsgründen verteilt. Hm. Das ist also sehr sensible Daten in sich gespeichert werden, irgendwo an einem Ort, wo nur wenige darauf Zugriff haben, weil alles durch das globale Netz sehr erreichbar ist. Dass wir also mehr Datensilos haben, nach Schutzniveau einfach, wie schützenswert die Daten sind. Und aber heute, was wir heute als schützenswert sehen, vielleicht in 10 Jahren nicht mehr so als schützenswert sehen, weil vielleicht die einfach auch verteilter sind, bekannter sind. Also es kann sein, dass wir selbst bekannter werden für viele andere, dass jemand, ich sage jetzt mal, jetzt wir sind jetzt hier in Deutschland, in China über uns Bescheid weiß, und aber diese ganz sensiblen Daten, Gesundheitsdaten, vielleicht auch Gendaten, das ist ja auch ein heikles Thema, Gentechnik und die Forschung, dass die also wirklich dann auch unter Verschluss sozusagen sind, elektronisch. Aber wir werden schon gläserner, schon alleine durch verschiedene Maßnahmen des Staates, der EU, auch mit dem Geld, was jetzt Bargeld loszahlen und so. Also wir werden transparenter. Und die Frage ist, wir werden nur noch wenige Daten über uns selbst persönlich haben oder auch die Unternehmensdaten, die wirklich in einem Safe liegen, in einem elektronischen Safe, der nur für ganz wenige zugänglich ist. Und aber es wird offener werden. Das ist so.
Ja. Herr Ronald, das hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir das Gespräch hier zu führen, deine Einblicke zu bekommen. Und wie gesagt, wir schauen mal nach, was in den 10 Jahren passiert. Ich könnte sie auch nicht beantworten. Ich glaube tatsächlich aber auch, es wird so eine hybride Lösung geben müssen, weil ich glaube nicht, dass wir den Innovationsvorsprung, den die Hyperscaler gemacht haben, so schnell aufholen werden. Und der andere Punkt, auch wenn ich glaube, dass einige Kunden bereit sind, mehr Geld für Datenschutz zu investieren, glaube ich, gibt es immer noch einen sehr, sehr großen Teil in Deutschland, und das ist einfach immer noch unser gesunder Mittelstand, der weiterhin alle möglichen Herausforderungen hat, ob das jetzt neue Zölle sind, ob das jetzt irgendwelche politischen Versprechen sind und was auch immer, der das Thema Datenschutz und Security einfach mitmachen muss, weil er es machen muss, für den wird es trotzdem weiterhin schwer, auch nur 10 Euro mehr pro Monat dafür auszugeben. Also deswegen glaube ich, muss es eine hybride Lösung geben. Aber ich bin gespannt, was wirklich in 10 Jahren passiert. Vielen Dank für die Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und von daher würde ich sagen, das war es von dieser Folge Cybersecurity Chefsache. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ne, es war ein super Abend mit euch. Hat mir unheimlich gut gefallen, der Austausch. Und das ist, es ist ein komplexes Thema, ein schwieriges Thema. Im Endeffekt, es gibt keinen goldenen Weg für mich. Wie schon eingangs gesagt, ein Tod muss man immer sterben. Ne? Wir haben auf der einen Seite Innovation, auf der anderen Seite Schutz der Privatsphäre. Und ich glaube, aufgrund der auch kulturellen Entwicklung wird sich einiges öffnen, aber halt eben immer noch Geheimnisse bleiben. Und die sollte man auch schützen, für mich.